Aber wie kommt es, dass Sophie und Hans trotz all ihrer Begeisterung zu Gegnern dieses Systems werden? Zu den Widerstandskämpfern, als welche sie heute berühmt sind?
Wahrscheinlich gibt es nicht das eine große Ereignis, das ihr Weltbild zum Einsturz bringt. Wahrscheinlich sind es viele kleine Begegnungen mit Menschen, die die Welt ein bisschen anders sehen. Und wahrscheinlich sind es auch die Ideen, die sich in den Zeilen von Büchern verstecken. Worte, die wie Saatkörner in fruchtbarem Boden langsam aufgehen und irgendwann die Erde durchstoßen und als Keime des Zweifels zum Himmel wachsen.
In der Familie Scholl wird schon immer viel gelesen. Alle verschlingen Bücher geradezu, tauschen sie untereinander aus, diskutieren. Doch Bücher lesen ist in Hitlers Deutschland ein gefährliches Unterfangen geworden, denn nichts fürchten die Nationalsozialisten mehr als die Macht der Worte.
Schon 1933, kurz nachdem Hitler Reichskanzler wurde, vernichteten seine Anhänger bei öffentlichen Bücherverbrennungen die Werke von unliebsamen Autoren. Viele Künstler verließen Deutschland und gingen ins Exil, beispielsweise nach Amerika. Die Liste der im Deutschen Reich verbotenen Autoren ist lang.
Albert Einstein,
Thomas Mann,
Franz Kafka,
Leon Feuchtwanger,
Heinrich Mann,
Heinrich Heine,
Kurt Tucholsky,
Erich Kästner,
Stefan Zweig. Und die Liste hört nicht auf. Nichts darf man heutzutage mehr lesen.
Unglaublich.
Wollen die, dass unsere grauen Zellen verkümmern?
Vor allem jüdische Schriftsteller stehen auf den schwarzen Listen der Nazi-Regierung. Für jüdische Bürger ist das Leben in Deutschland längst zur Hölle geworden. Lehrer und Professoren werden entlassen und dürfen ihren Beruf nicht mehr ausüben. Nazi-Trupps verwüsten Läden von jüdischen Geschäftsleuten und rufen dazu auf, nicht mehr bei Juden einzukaufen. Mit den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 werden Juden zu Bürgern zweiter Klasse erniedrigt, die praktisch keine Rechte mehr haben. Menschen, die selbst deren Eltern oder Großeltern aus dem jüdischen Kulturkreis kommen, dürfen Angehörige der sogenannten deutschen Rasse nicht mehr heiraten.
Ob jemand Jude ist oder nicht, das legen die Nazis anhand ihrer Rassenvorstellungen fest, willkürlich. Auch Sophie macht bald ihre ersten Erfahrungen mit diesem Regelwerk.
Am Wochenende waren wir wieder auf Fahrt. Wir haben bis spät in die Nacht am Lagerfeuer gesessen und zur Gitarre Lieder gesungen. Och, das hat so viel Spaß gemacht.
Das klingt so wunderbar. Wie gern wäre ich da auch dabei gewesen.
Na, dann komm doch nächstes Wochenende einfach mit.
Du weißt auch, dass das nicht geht. Ich darf nicht in den BDM, weil ich doch Jüdin bin.
Sophie kann das nicht verstehen. Obwohl es nun offiziell verboten ist, steht sie zu der Freundschaft. Ihr Neffe Thomas Hartnagel versteht warum. Als pensionierter Lehrer hat er die Erfahrung gemacht, dass Kinder eigentlich noch keine Vorurteile haben.
Also ich habe an einer Schule unterrichtet mit sehr vielen Jugendlichen aus insgesamt mindestens 40 Ländern der Erde. Und in dieser Schule hat so etwas wie Rassismus oder irgendwelche Ausgrenzung nie auch nur die geringste Rolle gespielt. Also meine Erfahrung, dass Kinder an sich nicht empfänglich sind für Ideologien, die ausgrenzen. Für Kinder spielt es überhaupt keine Rolle, ob ein anderes Kind schwarzhaarig oder blond ist, woher es kommt, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Kinder beginnen auszugrenzen, das sind meistens dann, wenn sie schon ein bisschen älter sind, das sind dann die Erwachsenen, die Eltern, die sie beeinflussen.
1935 wird Hans, der von seinen Jungs verehrt wird und der Schwarm aller Mädchen ist, als Vertreter der Ulmer Hitlerjugend zum Parteitag der NSDAP in Nürnberg geschickt. Es ist eine besondere Ehre. Doch anders als erwartet, kommt Hans still und mit schlechter Laune zurück und liefert sich seitdem mit seinem Vater keine Wortgefechte über Hitler mehr.
Vielleicht beginnt zumindest sein Zweifeln auf diesem Parteitag in Nürnberg, wo er Hitler selbst reden hört und die Hitlerjugend wie Soldaten marschieren sieht. Vielleicht beginnt sein Zweifeln auch, als er in der HJ heruntergestuft wird, weil er einem verhassten Vorgesetzten eine Ohrfeige gegeben hat.
Und bei Sophie beginnt vielleicht die Saat des Zweifels aufzugehen, als sie ihren Posten als BDM-Gruppenführerin verliert, weil sie mit ihren Mädels die Fahne mit eigenen Zeichen und nicht nur mit nationalsozialistischen Symbolen geschmückt hat. Auf jeden Fall klingelt es im Spätherbst 1937 bei Familie Scholl frühmorgens an der Haustür.
Aufmachen! Geheime Staatspolizei! Hausdurchsuchung!
Gehen Sie zur Seite!
Aber Sie können doch nicht!
Zur Seite! Schaut in alle Schränke und Schubladen! Und unter die Matratzen! Da verstecken Sie gerne was!
Jawohl!
Die Eltern sind schockiert. Was könnten die Beamten suchen? Obwohl sie keine Ahnung hat, ahnt die Mutter, dass es etwas mit ihren Söhnen zu tun haben muss. Und hat eine Idee.
Was auch immer Sie suchen, Sie werden ja doch nichts finden. Meine Herren, wenn Sie mich entschuldigen, ich muss noch schnell zum Bäcker.
Na, nichts da. Sie bleiben schön hier.
Ah, lass sie nur gehen. Sie stört sowieso nur.
Sobald sie die Wohnung verlassen hat, eilt die Mutter hoch ins Dachgeschoss, wo Hans und Werner ein Zimmer bewohnen. In Windeseile packt sie alles, was ihr irgendwie verdächtig erscheint, in einen Korb und bringt es zu einer Nachbarin. Als sie zur Wohnung unten zurückkehrt, führen die Polizisten ihre Kinder ab.
Halt!
Na los, los! Na los jetzt!
Wo bringen Sie sie denn hin?
Inge, Sophie und Werner werden verhaftet. Nur Liesel entgeht der Festnahme, da sie gerade nicht zu Hause ist. Sophie kommt schon nach einem Tag wieder frei. Aber Inge und Werner werden bei Schneetreiben auf einem offenen Lastwagen ins knapp 100 Kilometer entfernte Stuttgart gebracht und dort verhört. Als man ihnen nichts nachweisen kann, werden sie nach 8 Tagen entlassen. Im Vorraum des Gefängnisses werden sie herzlich von ihrer Mutter empfangen.
Hier, ich habe euch Brote geschmiert und Plätzchen gebacken.
Auch Hans ist verhaftet worden, in der Kaserne, in der er seinen Wehrdienst ableistet. Er muss ganze 5 Wochen im Gefängnis bleiben. Dann kommt er ebenfalls wieder frei. Ein Vorgesetzter hat sich für ihn eingesetzt. Aber was hat die gefürchtete Gestapo, die geheime Staatspolizei, bei den Scholls eigentlich gesucht?
Nachdem er von der Hitlerjugend degradiert worden war, hatte Hans eine kleine Schar von Jungen um sich gesammelt und war mit ihnen auf eigene Faust unterwegs. Dabei sangen sie Lieder und lasen Bücher, die im Hitlerstaat verboten sind. Lieder und Texte der bündischen Jugend.
Die bündische Jugend war eine mächtige Jugendbewegung in der Weimarer Republik. Ähnlich wie in der Hitlerjugend ging man wandern und suchte Abenteuer in der Natur. Aber ihre Mitglieder waren weltoffen und interessierten sich auch für andere Kulturen, für Bücher und Philosophie. Unter Hitler ist die bündische Jugend verboten. In einer groß angelegten Verhaftungswelle werden 1937 in ganz Deutschland junge Menschen festgenommen, die im Verdacht sogenannter bündischer Umtriebe stehen. Und dazu gehören eben auch die Kinder der Familie Scholl.